Kapitel 26. Überraschungen und Missgeschicke. Die locker sitzende Kluft der beiden gelehrten Kristallzwerge erschien uns dreien anderen für die Reise unpraktisch, weshalb wir versuchten, sie umzustimmen und davon zu überzeugen, engere Kleidung anzulegen. Letztendlich einigten wir uns auf einen Kompromiss. Aus enger, aber bequemer Hose sowie einem dickeren Stoffumhang als Basis. Eine andere Waffe als einem Dolch oder einen langen Stab wollten sie auch nicht mit sich führen. Das würde eher ihrer sanften Natur widersprechen. Auch das war für uns eher robusten Wanderer akzeptabel. Das Wissen und die magischen Fähigkeiten der neuen Mitstreiter würden der gesamten Gruppe zum Vorteil gereichen, gemäß einem der zwergischen Grundsätze, nachdem wir nur mit vereinten Kräften wahrlich Großes leisten könnten. So sollte es dann sein. Jeder trug einen Teil der gemeinsamen Vorräte mit sich, damit die Last möglichst gut verteilt war. Die eigene Marschverpflegung trug jeder Zwerg für sich selbst. Die Wissenden bedienten sich aus einem riesigen Fundus, den ihre Gildenmitglieder vor ihrem Schritt in die Ewigkeit hinterlassen hatten. Hier fand man viele Kleidungsstücke, Waffen und sonstige Ausrüstung sorgfältig in viele Regale sortiert. Ich erspähte dort eine grobe, einfache Strickmütze, die meinen spärlich behaarten Kopf warm halten sollte, und nahm sie an mich. Bevor wir die kalten Tunnel zu fünft verließen, nahmen wir noch eine letzte Mahlzeit zur Stärkung zu uns. Die Räumlichkeiten hinterließen wir so sauber und aufgeräumt wie möglich, nachdem wir schließlich noch alle unsere Trinkflaschen und Wasserschläuche aufgefüllt hatten. Sodann begaben wir uns zu den drei Stadttoren, die man von der Innenseite her einfach öffnen konnte, indem man seine Hände auf den Verschlussstein legte. Rognil machte es uns vor, denn er kannte die Prozedur bereits seit der Entstehung der Siedlung. Sollten wir wieder hierher zurückkehren, würden wir nun ebenfalls wissen, was zu tun wäre. Die Tore ließen wir recht schnell hinter uns. Nach zwei längeren Ruhepausen durchquerten wir die Höhle, in der uns die Salamanderwesen begegnet waren. Zügig, um sie nicht wieder aufzuschrecken, gingen wir leise auf dem Hauptweg weiter. Bis wir den Wegstein vor den Minen der Eisenbinge erreichten, verging noch viel Zeit. Wir unterhielten uns viel und wurden einander vertrauter während der vielen Tage, die wir in den unterirdischen Gängen unseres Volkes verbrachten. Für den Weg über den See, der sich kurz vor der Hohlburg befand, mussten wir die Gruppe aufteilen. Alle zusammen konnten wir die Lore nicht benutzen. Ich fuhr mit Spigna und Oltek zuerst, Forret und Rognil folgten uns nach. Am Wegstein von Tumunkasor machten wir ein letztes Mal Rast, bevor wir die uns bis dahin unbekannten Tunnel betraten. Ich erinnerte mich an meinen Weg zur Eisenbinge und berichtete meinen Weggefährten. Ab einem gewissen Punkt waren die Gänge eingestürzt und ich hatte mit etwas Mühe einen Ausstieg in einem Baum erreicht, der zu der Bekanntschaft mit Ivan führte, nachdem Hyrasha mich aufgespürt hatte. Wenn wir diesem Weg hier folgen, kann es gut sein, dass wir auf einige Hindernisse stoßen. Möglicherweise müssen wir auch ein Stück in der Oberwelt zurücklegen. Kennst du einen anderen Weg, Rognil? Das gefiel besonders unserem Gefährten aus Kala Atta am wenigsten. Rognil schüttelte den Kopf. Nein, das ist auch der Weg, den ich damals gegangen war, um nach Gabel Urdum zu reisen. Wir mussten es wohl darauf ankommen lassen. Als wir nun die neue Richtung einschlugen, waren wir alle wachsam und hielten unsere Waffen verteidigungsbereit in den Händen. Der Gang bestand noch ein längeres Stück aus gemauerten Ziegeln, in deren Fugen schwach glimmendes Mycel für das Nötigste an Helligkeit sorgten. Daran anschließend wichen sie nacktem Fels, der sich nun wieder selbst trug und mild blaugrün von innen heraus schimmerte. Ab und an ragten uns Wurzeln entgegen, die sich durch Risse im Gestein ausbreiteten. Es gab viele Stellen, an denen der Untergrund uneben war und das Vorankommen erschwerte oder uns Geröll den Durchgang versperrte. Mit vereinten Kräften war es ein einfaches, diesen kleinen Widrigkeiten entgegenzuwirken. Erst nach vielen Tagen und mehreren Pausen und Übernachtungen kamen wir an eine Stelle, die unpassierbar schien. Der Tunnel war komplett eingestürzt und ob wir uns einen Weg hindurchgraben konnten, das war nicht gewiss. Aber wir versuchten es. Vorsichtig räumten wir von oben beginnend das Geröll auf die linke Seite des Tunnels. Nun hatten wir anstatt nur einer Schaufel auch eine Spitzhacke und einen großen Hammer dabei, um uns den Weg frei machen zu können. Wir versuchten also rechts im Tunnel so weit Platz zu schaffen, dass wir hintereinander die Engstelle passieren konnten. Oetek und Forret wechselten sich beim Abtragen des Schutts ab. Spigna, Rogni und ich schichteten den Bruchstein im Tunnel wieder so auf, dass nichts wegrutschen konnte. Die anstrengende Arbeit kostete uns so viele Stunden, unterbrochen von zwei größeren Pausen, die wir zum Essen und zum Schlafen nutzten. Hier natürlich wieder mit eingeteilten Wachen. Spigna und Rogni versahen immer die erste und die letzte Wache, damit ihnen immer ein anderer Zwerg zur Seite springen konnte, sollte sich etwas ereignen. Unsere Vorräte gingen allmählich auch zur Neige, obwohl wir reichlich eingepackt hatten, mussten die Mahlzeiten also kleiner ausfallen. Zu guter Letzt stießen Oetek und Forret durch den Geröllhaufen und mit vereinten Kräften räumten wir den Rest des Weges frei, um auf die andere Seite zu gelangen. Kaum waren wir hindurchgeschlüpft, rutschten von oben die Gesteinsbrocken nach und verschlossen den so mühsam geschaffenen Durchbruch wieder. Der aufgewirbelte Staub ließ uns alle schwer husten, aber wir hatten Glück, dass niemand wirklich verletzt wurde. Nur Rognir hatte eine Schramme am Bein davon getragen und von seinem Umhang war ein Fetzen abgerissen worden. Nachdem sich der Staub wieder gelegt hatte, spürte ein jeder seinen Mund aus und trank einen großen Schluck, um die Kehle zu befeuchten. Wir befanden uns unter freiem Himmel, aber es war Nacht und die Sterne spendeten zaghaft Licht aus dem Himmel. Der Zwergentunnel lag verschüttet rechts von uns und wir erholten uns immer noch von dem Schreck. Es war kühl und eine leichte Brise umspielte unsere Bärte sowie Spinellas Zöpfe. Wir beschlossen, bis zum Morgen zu warten, damit wir uns besser orientieren konnten. Jeder mummelte sich zum Warmhalten in seine Decke ein. Rogni hatte als erster Wachdienst, bevor Forret übernehmen würde. Die Nacht war aber kürzer, als wir uns ausgemalt hatten. Die mittlere Wache hatte ich und während der begannen die ersten Vögel in der aufgehenden Sonne zu zwitschern. Der Mischwald um uns herum war dicht, der Boden mit Farnen und Sträuchern bewachsen und hinter uns, wo der Schutz des zerstörten Ganges lag, erhob sich sanft ein Hügel. Links von mir brachen die ersten hellen Sonnenstrahlen durch das Dickicht und hüllten die Umgebung in ein magisches Licht. »Guten Morgen, ihr Schnarchnasen, die Sonne lacht«, weckte ich frech meine Gefährten. Sie rieben sich verschlafen die Augen und grummelten mich an. Dann bemerkten sie die Schönheit des Momentes und alle verstummten. Ein Lächeln zauberte sich auf jedes der Gesichter. »Vielleicht können wir unsere Vorräte auffüllen, während wir im Wald unterwegs sind«, schlug Oetek vor, womit alle einverstanden waren. Doch bevor wir die Reise fortsetzen würden, kümmerten wir uns um das Frühstück. Unter dem Blätterdach dauerte es, bis die Luft warm wurde. Aber es war eindeutig Sommer. An einigen der Sträucher hingen reife Himbeeren, die Forret einsammelte, und auch ich naschte einige. Nach dem eher kargen Mahl besprachen wir das weitere Vorgehen. »Wollen wir versuchen, wieder in die Tunnel zu gelangen?«, fragte Rogni, dem die Aussicht, die Wanderung oberirdisch weiterzuführen, nicht zu behagen schien. »Angenehmer wäre für uns eine Reise durch die Tunnel allemal«, antwortete Oetek. Darauf aber Forret warf ein, dass man im Freien eher Nahrung fände. Spigna fühlte sich außerhalb der Zwergenwelt auch nicht besonders wohl, wie sie erkennen ließ. »Es ist interessant, einmal die Oberwelt zu erleben, doch möchte ich keinem Menschen begegnen«, sagte sie ehrlicherweise. »Dann versuchen wir es noch einmal, den Tunnel freizuschaufeln«, legte ich mich fest. Alle nickten mehr oder minder glücklich, doch sie erkannten meine Rolle als Anführer der Reisegruppe neidlos an. Nachdem wir unser Gepäck wieder aufgenommen hatten, folgten wir dem eingestürzten Tunnel ein Stück. Mich erinnerte das sehr an den Weg vom Hartfels zur Hoheburg, wo uns Ähnliches widerfahren war. Mit den einfachen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, würden wir zu lange brauchen, um ein neues Tunnelstück zu graben. Und deshalb sahen wir davon ab, es zu versuchen. Noch war es recht früh am Tag und wir hatten beim Gehen die Sonne im Rücken, als wir nun am Rand des Hügels westwärts entlang liefen. Der dichten Vegetation wegen kamen wir nicht schnell voran, sondern mussten an eigenstark zugewucherten Stellen unsere Äxte und Messer benutzen, um uns durchzuschlagen. Es schien um die Mittagszeit gewesen zu sein, als ein Sonnenstrahl wie gezielt durch das Blätterdach brach und etwas auf die Erhebung grell funkelte. Pinella bemerkte es zuerst und machte uns darauf aufmerksam. »Seht, Kasdan, lass uns schauen, was dort so leuchtet«, forderte sie uns auf. Natürlich waren wir ebenso neugierig. Oltek war als erster die Anhöhe heraufgelaufen. Spigna schloss gleich zu ihm auf. Wir drei älteren Zwerge brauchten etwas länger. Ein durchsichtiger, geschliffener Kristall, ähnlich dem Edelstein aus der kleinen Höhle, in der meine Kapsel deportiert gewesen war, nur größer, steckte in einem Stein an der Oberfläche des sonst gekrönten Hügels. Seitdem ich meinen Stein gefunden hatte, behielt ich ihn immer noch in einem Beutel an meinem Gürtel. Ich holte ihn heraus und verglich ihn mit dem Fundstück. Und tatsächlich bestanden sie aus dem gleichen Material. Oltek und Spinella begutachteten beide Steine und kamen zu demselben Ergebnis, dass es sich in beiden Fällen um einen Zirkon handelte. Die in den magischen Künsten ausgebildete Kasduna bemerkte außerdem eine Verzauberung auf ihnen. Ich hielt meinen Stein in die Höhe, woraufhin sich das Licht durch ihn fokussierte. Den Strahl lenkte ich langsam auf den größeren Edelstein. Als würden die Zirkone eine Verbindung eingehen, intensivierte sich der Strahl zwischen ihnen. Es rumpelte unter uns, der Strahl erschloss und mit lautem, schleifenden Geräuschen versank der größere Edelstein in der Anhöhe. Ich ließ mir von Vorrat die Schaufel geben und entfernte damit Bewuchs und Erde, wo sich eben noch der beinahe faustgroße Stein befunden hatte. Nach kurzem Graben kam ein Eingang zum Vorschein, der sich vor uns geöffnet hatte, und eine Treppe führte abwärts in den Hügel hinein. Wir alle staunten nicht schlecht, was sich vor unseren Augen abspielte. Ich gab Vorrat seine Schaufel zurück und wagte mich in den Gang hinunter. Die anderen folgten mir vorsichtig. Oltek, der als letzter die Treppe betrat, versuchte die Tür wieder zu schließen, die dafür aber zu schwer war. Es musste in der Nähe einen Mechanismus dafür geben. Alle hielten Ausschau nach einem Schalter, aber niemand konnte einen entdecken, und so gaben wir die Suche auf. Die Stufen führten weit hinab und waren eindeutig das Werk unseres Volkes. Bläulich schimmerte es aus den Wänden, so wie ich es aus dem Gabel Urdum kannte. Zweimal bog die Treppe nach rechts ab, bis sie in einem Raum endete, der nach einem Haltepunkt aussah. Zwei Schienenstränge führten mitten hindurch und ein Schaltboot in doppelter Ausführung war in die Wand neben dem Aufgang eingelassen. Das erste Pult war mit Takadum Gabel Urdum beschriftet und auf dem zweiten prangte die Inschrift Minen. Demnach war dies die Haltestelle einer Bergbausiedlung zwischen den Städten. Sollten wir die Reise fortsetzen oder uns lieber hier zuerst umsehen? Kommt dir das bekannt vor, Rognir? Fragte ich den Chronisten, der daraufhin den Kopf schüttelte. Dann möchte ich die Hinterlassenschaften unserer Brüder gern untersuchen, formulierte ich meinen Wunsch. Niemand war dagegen, und so schritten wir nacheinander durch die Türöffnung, die neben den Schienen in einen anderen Raum führte. Die niedrige Kuppel war aus Bruchsteinen zusammengefügt worden, deren Fugen von grünlich schimmerndem Myzelium durchzogen waren. In ihrem Zentrum ragte ein typischer Wegweiser auf, den wir gemeinsam neugierig betrachteten. Unser Standort prangte in hervorgehobenen Runen auf dem Stein. Taiku Yalai Glem, schimmernde Minen. Darunter war ein Text graviert, der Folgendes aussagte. Beim Bau der Tunnel, die unsere neu gegründeten Städte verbinden, entdeckten wir reiche Erzadern. Wir beschlossen, hier eine Mine anzulegen und einen Bahnknotenpunkt zu errichten. Legurd, Meister der Steinformer. Ich war einerseits sehr erfreut, aber genauso verwirrt über diese Worte. Oltek, Rognil, wusstet ihr nichts davon? Dieses Bauwerk scheint bereits einige Zeit zu bestehen, teilte ich meine ratlosen Gedanken meinen Begleitern mit. Bigner meldete sich zu Wort. Ich kann mich nicht daran erinnern, davon je etwas gehört zu haben. Den Gedanken daran, den mag ich aber sehr. Rognir räusperte sich. Die Steinformer und die Feuerlenker hatten damals bereits Ideen dazu. Eine Umsetzung war zu jener Zeit aber noch weit entfernt. Ich bin erfreut, dass später das Projekt umgesetzt wurde. Dann sollten wir uns hier auf jeden Fall eingehender umsehen, schlug nun Vorrat vor. Oltek, der eben noch sehr nachdenklich dreingeschaut hatte, trug seine Überlegungen auch noch bei. Ich weiß nichts über einen Besuch anderer Zwerge im Hartfels, bevor ihr beiden ankamt. Vielleicht wurde das Vorhaben irgendwann aufgegeben. Ich nickte, trug in meinem Kopf alle Aussagen zusammen und kam zu folgendem Schluss. Wir schauen uns die Stationen, die Mine und alles andere hier an, bevor wir über unseren weiteren Weg entscheiden. Lasst uns je zu zweit die Umgebung erkunden und der Wegstein ist unser fester Treffpunkt. Innerhalb des recht niedrigen Raumes, in dem wir gerade noch aufrecht stehen konnten, gab es Inschriften über jeden Ausgang, die beschrieben, wohin der Weg führen würde. Wir hatten vom Zugang, der mit Ausgang Oberwelt, Abfahrt untere Minen, Abfahrt Eisenbinge, Abfahrt große Halle gekennzeichnet war, den zentralen Raum aus südlicher Richtung betreten. Drei weitere Torbögen galt es für die Exkursion zu durchschreiten. Der östliche Torbogen war der Zugang zum Rasthaus. Hier gab es einen Gemeinschaftsraum, eine Kammer zum Schlafen sowie eine Küche. Vorrit blieb hier, um für das Essen zu sorgen. Den westlichen Teil des Bauwerks untersuchten Spinella und Oltek. Mit Rognil begab ich mich zum nördlichen Ausgang. Auf den Steinen waren folgende Ziele vermerkt. Abfahrt Feuerhöhlen, Abfahrt grüne Berge. Kaum hatten wir die Öffnung passiert, knickte der Tunnel nach rechts ab und führte mit leichtem Gefälle abwärts, bis wir eine weitere Bahnstation betraten. Ein einzelnes Gleis, das den Raum teilte, und die dazugehörigen Vorrichtungen fanden wir dort in tadellosem Zustand vor. Rechts endete die Linie an einem Prellbock. Links verließ der Schienenstrang westwärts die kleine Halle. Mehr fiel uns dort nicht auf. Wir gingen zurück und setzten uns sofort in die Raststube. Nicht viel später tauchten aus Wegner und Oltek wieder auf und berichteten von ihrem Erkundungsgang. Der Gang, der an den Torbogen anschließt, ist ein Verbindungsweg zu den oberen Minen. Wenn man ein Stück hineingeht, zweigt eine Treppe ab, die nach unten führt. Dort ist eine Grabstätte errichtet worden, deren Widmung auf ein Grubenunglück verweist, berichtete Spinella. Meister Legward von der Inschrift des Wegweisers wird als eines der Opfer benannt. Ich befürchte, dass sich unsere Verwandten nach dem Unfall wieder von hier zurückgezogen hatten. Wir konnten keine neueren Hinterlassenschaften ausmachen, ergänzte Oltek. Rognir und erzählten daraufhin von unserer Exkursion. Vorrit war dann auch soweit mit der Mahlzeit und wir deckten flink den Tisch, um uns zu stärken. In den Vorratsbehältern der Küche hatte er getrocknete Pilze und sauer eingelegtes Gemüse gefunden, das noch immer genießbar war. Bevor wir uns wieder auf den Weg machten, ruhten wir uns noch ausgiebig aus und teilten die Nachtwache ein, damit ein jeder auch nötigen Schlaf bekommen konnte. Rognir bezog seinen Posten im Aufenthaltsraum, während wir anderen uns zur Ruhe begaben. Alles blieb ruhig, solange wir uns in den Schimmerminen aufhielten. Der Schlaf tat allen gut und Wegner und Rognir weckten uns, damit wir gemeinsam das Frühstück einnehmen konnten. Wir gehen also zuerst nach Gabel Urdum. Die Geschichte der Steinformer ist sicherlich interessant und über den Weg von Darius Seelengefäß können wir dort sicher auch besser nachforschen, dies fordert das Gespräch an. Alle waren damit einverstanden und so machten wir uns nach der Stärkung zurück zum Bahnsteig in Richtung der großen Halle, die zum Refugium des Drakonos geworden war. Ich betätigte die Schalttafel, damit die drei Loren in der korrekten Fahrtrichtung auf die Gleise gefahren wurden. Oltek wies sich an, den Hebel neben den Schienen zu betätigen, woraufhin ein Wagen nach dem anderen bereitgestellt wurde. Wir brauchten sie nur fest zusammenzuschieben, um sie zu koppeln und verstauten einen Teil des Gepäcks im mittleren Wagen, in dem Spinella Platz nehmen sollte. Vorrat sollte die Bedienung des Zuges übernehmen und ich würde hinter ihm sitzen und die anderen beiden Zwerge besetzten die hinteren Plätze. Als alle auf ihren Sitzen saßen und ihre Bereitschaft meldeten, löste Vorrat die Bremse der Lore. Wegner und Oltek taten es ihm nach und so setzten wir uns gemächlich in Bewegung. Ende 26. Kapitel.